Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer, und wir begeben uns heute in eine Region, in die sich deutsche Medien relativ selten verirren, nämlich Südosteuropa. Rumänien, Slowakei, Kroatien, Serbien, Slowenien. Ja, über die Länder haben wir zuletzt immer wieder mal gesprochen, also Fußballfans zumindest, die EM schauen. Aber was passiert da sonst so in der Region? Wie leiden die Menschen dort unter Inflation? Wie groß ist die Angst nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Gibt es da auch einen sogenannten Rechtsruck? Wie läuft da Klimaschutz? Wie groß ist zum Beispiel Wohnungsnot? Ganz ehrlich, ich habe da wenig Ahnung. Wir werden hierzulande ja auch nicht so sehr mit Berichten über den Südosten Europas belästigt, in Anführungsstrichen. Und das ärgert unsere Hörerin Verena Roth. Sie kommt aus Berlin, ist selbst Deutsch-Bulgarin und findet, deutsche Medien blicken immer nur auf die großen Länder Europas und verlieren die kleinen im Südosten aus dem Blick. Frau Roth, was fehlt Ihnen da genau?
Ja, mir fehlt in Deutschland in den Medien genauere, hintergründige Berichterstattung über die ganze Region Südosteuropa. Speziell in meinem Fall geht es natürlich auch um Bulgarien, aber ich denke mal, nicht nur Bulgarien ist so ein blinder Fleck in Südosteuropa, sondern auch viele der Nachbarländer. Und ich stoße auf Unverständnis, wenn ich angesprochen werde, welche Sprache ich dann noch so spreche und ich sage, dass das Bulgarisch ist. Da werde ich oft komisch angesehen. Die meisten können mit dieser Information eigentlich wenig anfangen, können die Sprache nicht zuordnen, das Land geografisch nicht so richtig erfassen. Und ich frage mich halt immer, woran das liegt. Und vielleicht liegt es eben auch an der vielleicht doch recht einseitigen Medienberichterstattung hier, weil wenn es vor allem um die EU geht, werden doch immer die mittel- und westeuropäischen großen oder auch reicheren Länder genannt. Und wenn über Ost- oder Südosteuropa gesprochen wird in dem Zusammenhang, dann geht es da viel immer um Korruption, also eher so um Negativschlagzeilen. Und für mich stellt es nicht das ganze Bild dar.
Ihnen fehlt also auch mal Berichte über das Positive, was im Südosten Europas so passiert. Haben Sie da ein paar Beispiele, wo Sie gedacht haben, oh, das ist schade, dass das eigentlich nicht bei uns mal größer berichtet wurde?
Ah, da gibt es viele Dinge. Das ist jetzt schwer, da eine Sache rauszupicken.
Ja, also, das stimmt.
Jetzt für Bulgarien kann ich sprechen, weil ich mich dort halt auskenne. Da gibt es einfach eine Vielfalt, über die viel zu wenig berichtet wird. Das Einzige, was einige vielleicht noch wissen, ist, dass dort das Schwarze Meer ist, dass man dort relativ günstig Urlaub machen kann. Es wird ja schon so als der neue Ballermann bezeichnet. Was ich halt traurig finde, weil sich wenige Menschen so ins Inland verirren und sich ein bisschen mehr die Lage auf dem Land oder auch in der Hauptstadt Sofia ansehen, wo viel passiert, sich auch viel getan hat in den letzten Jahren, kulturell und auch was die Arbeit betrifft, Start-ups und überhaupt das ganze Leben dort mit allem, was dazugehört.
Mit bei uns in der Runde ist Wolfgang Fichtel. Er leitet das ARD-Studio Südosteuropa mit Sitz in Wien. Herr Fichtel, können Sie das nachvollziehen? Gibt es zu wenig positive Berichterstattung und gucken wir zu sehr aufs Negative, wenn wir denn dann überhaupt mal nach Südosteuropa gucken?
Wir bemühen uns, aufs Positive zu schauen. Ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man dann mitkriegt. In Berlin, der RBB nimmt viele Stücke von uns. Ich war vor kurzem in Bulgarien. Ich war in der Hauptstadt Sofia, habe eine sehr, sehr lebendige Hauptstadt erlebt. Wir waren extra noch in Plovdiv, eine wirklich schöne Stadt, wo ich schon mal vor 15 Jahren war, wo es rundherum boomt, wo wir ein Start-up besucht haben. Das Stück ist noch in Produktion, kommt nächste, übernächste Woche. Ich hoffe, der RBB wird es dann spielen in Berlin. Aber wir haben schon das Problem, Bulgarien dann auch loszukriegen als Thema bei den Sendern. Wir wissen, 3 Jahre, 6 Wahlen. Die 7. Wahl steht vielleicht an im September. Keine handlungsfähige Regierung. Da schauen immer alle drauf. Das ärmste Land in der EU ist immer der Moderationssatz, wenn die Sender bei uns was bestellen. Und wir sagen, ja, aber es gibt auch ein paar andere Sachen, die wir da berichten können. Und wir bemühen uns dann schon hinzufahren und auch das Positive zu finden, ohne das andere zu verschweigen. Und da gebe ich Frau Roth recht, da gibt es viel Schönes in Bulgarien, nicht nur das Schwarze Meer.
Als dritter Gast in unserer Runde ist Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Wenn Sie auf die Berichterstattung in Deutschland schauen, Herr Brunnbauer, über Südosteuropa, was sehen Sie dann?
Also Ich sehe zweierlei. Einerseits tatsächlich noch wirklich ausgezeichnete journalistische Arbeit, sowohl in den Qualitätsprintmedien als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Aber, und da gebe ich Frau Roth wirklich auch recht, einfach auch zu wenig. Da gibt es sicherlich viele Gründe und Ursachen, über die wir noch sprechen werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir tatsächlich viel mehr wissen müssten über unsere Nachbarländer, direkte oder indirekte Nachbarländer im südöstlichen Europa wie auch im östlichen Europa, weil viel von dem, was in der Europäischen Union geschieht oder geschehen wird, auch von Entwicklungen in dieser Region abhängt. Gerade Deutschland, ja auch aufs Engste mit den Gesellschaften und Ländern dieser Region verbunden ist, ökonomisch, kulturell, historisch, nicht zuletzt auch durch Migrationsbewegungen, also Rumänen, Bulgaren gehören ja mit zu den größten Immigranten-Communities mittlerweile in Deutschland und gleichzeitig aber so wenig Wissen über die Länder, auch die kulturellen Hintergründe, mit denen diese Menschen hier zu uns kommen, besteht und damit auch bestimmte auch Vorteile und Klischees, die es über den Balkan gibt, auch weiter perpetuiert werden. Vorteile, Stereotypen, die häufig ja in Unwissen begründet sind.
Frau Roth, was glauben Sie, woran liegt das, dass wir so wenig darauf blicken? Haben Sie da schon mal Ideen quasi? Woran liegt es, nur an Ignoranz? Mhm. Oder?
Es ist schon auch ein Desinteresse oder auch, man hat es halt nicht so auf dem Schirm, weil es vielleicht nicht so wichtig erscheint und man in Deutschland doch eher immer so nach Westen, in die USA geschaut hat. Es wird oft über Europa geredet oder die EU, was dann oft gleichgesetzt wird, was ja natürlich nicht stimmt, weil Europa natürlich mehr Länder sind als nur die EU. Manche wissen gar nicht, dass Bulgarien überhaupt in der EU ist. Es ist einfach nicht so ein Bewusstsein vorhanden und ich höre halt oft so Sprüche, ja, da unten, das ist doch alles dasselbe. Und das ist, denke ich mal, auch so die Schwierigkeit. Das ist halt geschichtlich, es ist ein schwieriges Gebiet. Also wenn man jetzt mal Ex-Jugoslawien nimmt mit den ganzen jetzt unabhängigen Ländern, Serbien, Slowenien, Nordmazedonien, und so weiter. Und man weiß da nicht so viel, weil es ist irgendwie ähnlich oder es scheint gleich und von der sprachlichen Zuordnung, weil das eben größtenteils slawische Sprachen sind, ist es halt schwer, da was zu differenzieren für deutsche Ohren, sage ich jetzt mal. Und es gibt auch immer dieses Kulturgefälle, dass ja natürlich früher immer die deutsche, die Kultur, die französische Philosophie, alles immer natürlich im Vordergrund stand. Also zum Beispiel in den Schulen weiß ich, da wird ja wenig über das Osmanische Reich, vielleicht noch ein bisschen was über die Balkankriege gelehrt, aber es findet auch im Schulunterricht nicht statt. Also ich kann von meiner eigenen Schulzeit berichten, im Geschichtsunterricht oder auch in Erdkunde kamen eigentlich diese ganzen Länder gar nicht vor. Das war halt alles dann Ostblock, Warschauer Pakt. Aber ich sehe auch heute bei meinen eigenen Kindern, wenn ich die Schulbücher so angucke, geografisch können die wenigsten Kinder in Europa überhaupt die Länder alle lokalisieren. Und ich glaube, dass in den Schulen auch zu wenig passiert, um ein Bewusstsein zu schaffen für diese Region, weil die gehört zu Europa, so wie Italien. Und da fahren ja alle gerne hin.
Frau Roth, ich leide ein bisschen mit Ihnen. Wir zucken auch immer zusammen, wenn jemand sagt, berichtet mal von da unten, weil da unten, wie blöd ist das denn? Wir freuen uns gerade, dass wir keinen Krieg und keine größere Krise haben auf dem Westbalkan und in Südosteuropa, weil wir dann Zeit haben, über die nicht nur schwarz-weiß, sondern die vielen hellgrauen Seiten auch zu berichten. Wir hoffen und hatten den Eindruck, auch was die deutsche Außenpolitik angeht, Frau Merkel hatte was angestoßen, ist eingeschlafen, dann Olaf Scholz hat es wieder und Annalena Baerbock wieder aufgegriffen, so ein neues Interesse am Westbalkan. Die nicht zu vergessen, wenn es darum geht, auf dem Weg in Richtung Europa, die mitzunehmen, damit nichts auseinanderkracht. Jetzt war ich gestern bei Alexander Schallenberg, das ist der österreichische Außenminister. Österreich liegt der Westbalkan sehr am Herzen, für die ist es nicht da unten, weil erheblich näher. Und er sagt, neulich hatte er ein Gespräch mit Edi Rama, dem albanischen Ministerpräsidenten, der dann sagt, was macht ihr da in Europa? Müssen wir wieder einen Krieg machen, damit ihr wieder auf uns schaut, weil natürlich Ukraine und so weiter Aufmerksamkeit wegzieht? Da bin ich schwer erschrocken. Also meine Hoffnung wäre, und die Frage geht jetzt an die Runde da oben, wenn ich das so sagen darf, ich hoffte, dass in Deutschland, weil für die berichten wir ja, mehr Interesse ist an diesen Bewegungen, diesen kleinen, auch positiven Dingen mit vielen Rückschlägen. Korruption ist natürlich ein Problem. Es tut sich aber auch was, dass wir mit unseren Berichten 1500 Stücke im letzten Jahr aus dem Berichtsgebiet, viel Österreich dabei, aber der Rest dann wirklich Südosteuropa, schon eine große Aufmerksamkeit kriegen in Deutschland. Und wenn ich Frau Roth so zuhöre, scheint es gar nicht so zu sein.
Wenn ich vielleicht auch noch etwas anbringen darf, Frau Roth, Sie hatten gesagt, und in den einen Punkt, dann würde ich vielleicht partiell widersprechen oder den Gedanken noch weiterführen, dass es in Deutschland mehr Aufmerksamkeit gäbe für den Westen, wo auch immer, genau im Unterschied zu Ost- und Südosteuropa. Ich würde das vielleicht insofern noch pointieren, dass aus meiner natürlich laienhaften Expertise, ich bin ja niemand, der Medienanalyse, professionelle Medienanalyse macht, aber natürlich viele Medien konsumiert und doch relativ viel in Europa und anderswo in der Welt herumkomme. Ich habe den Eindruck, dass die öffentliche Debatte in Deutschland, dazu zählen natürlich auch die Medien, natürlich jetzt nicht Personen wie Herr Fichtel, die ja dagegen ja auch irgendwie anschreiben oder ansprechen, eine extreme nationale Selbstbezüglichkeit aufweist und insgesamt eigentlich wenig Interesse darüber existiert, was jenseits der Grenzen des Landes passiert. Und daher man auch manche Entwicklungen auch gar nicht wirklich wahrnimmt, auch nicht wahrnimmt, was anderswo vielleicht auch viel besser läuft und dann anlassbezogen oft zu recht verkürzten auch Beobachtungen kommt, indem man partiell aus dem Kontext gerissen über Wahlen beispielsweise berichtet oder bestimmte Wortmeldungen in einem Wahlkampf herausgreift, ohne eigentlich darüber zu berichten, worum es in diesen Ländern tatsächlich geht. Also als ob Wahlen auch anderswo entlang der Probleme ausgefochten werden, die für uns hier in Deutschland auch die relevantesten wären. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass hier Deutschland etwas unter dem Problem, das viele große Länder haben, leidet, dass man zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und glaubt aufgrund seiner Größe, und natürlich der deutsche Sprachraum ist noch auch doch recht groß, sich nicht intensiver mit anderen Regionen beschäftigen zu müssen. Und für Südosteuropa kommt sicherlich auch noch die besondere Komplexität der Region hinzu. Wir haben ja 12 Länder, wenn man Ungarn mitzählt, mit einer Reihe von Sprachen und dann auch noch große Minderheiten, die wiederum ihre eigenen Sprachen sprechen. Jetzt gute, vertiefte journalistische Arbeit würde dann doch auch natürlich die Möglichkeit, auch mit den Menschen in ihrer Sprache zu sprechen, auch involvieren. Das macht sicherlich auch schon praktisch einfach auch schwierig. Und Länder, die mit Ausnahme Rumäniens auch relativ klein und nicht allzu bevölkerungsreich sind. Und das führt vielleicht zu dieser irrigen Wahrnehmung, dass ja insgesamt die Region nicht von besonderer Bedeutung wäre, obwohl, und da gebe ich Frau Roth recht, extrem viel Spannendes passiert, und zwar nicht nur im Hinblick auf Probleme, die es natürlich auch gibt in allen Ländern dieser Region, sondern auch ganz dynamische Entwicklungen. Auch ich selbst bin oft in Sofia und jedes Jahr überrascht, wie viel da neu entsteht. Also die Kreativszene boomt, man kann wunderbar und sehr vielfältig essen, die Infrastruktur wird von Jahr zu Jahr besser. Da sieht man auch die manifesten positiven Konsequenzen eines Beitritts zur Europäischen Union. Also gerade das, vieles von dem, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, weil wir so lange Teil der Europäischen Union sind, ist eben nicht so selbstverständlich. Und man sieht das oder man kann das gut lernen in Ländern, die noch nicht so lange in der Europäischen Union sind und die vor allem von wirklich sehr, sehr schwierigen Ausgangsbedingungen, wie zum Beispiel Bulgarien, hier eine doch eigentlich recht beachtliche ökonomische Entwicklung hingelegt haben und offensichtlich selbst eine etwas komplizierte politische Landschaft dieser positiven Entwicklung gar nicht mehr so viel an Schaden beifügen kann, was ja auch eigentlich eine Errungenschaft ist, wenn nicht alles in einer Gesellschaft und Ökonomie davon abhängt, was eine Regierung entscheidet oder tun will.
Ich fand das jetzt ganz gut erklärt, dieses deutsche Bauchnabelgegucke, und kann vielleicht Beispiele nachfügen, was wir Korrespondenten hassen wie die Pest, sind sogenannte Corrie-Ketten. Korrespondentenketten, eine Minute, wir diskutieren in Deutschland das Verbrenner aus 2035. Wie heiß wird das in Nordmazedonien diskutiert? Gar nicht. Oder
jetzt habe ich gleich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich zu den Menschen gehöre, die sie gerne mal bestellen. In anderer Rolle.
Manchmal ist es auch ganz lustig. Und man erlebt dann so Länder, Rumänien, Ja, da gibt es ein paar Probleme. Ich bin von München aus dahin gereist und bis man in München wegkommt, Streifenkarte, Papier rein, zack, gucken, wie viel brauche ich für die U-Bahn oder sonst was. Hatte ein Interview in Bukarest, bin raus, musste vom Bahnhof in die Innenstadt mit unserer Mitarbeiterin. Wir haben in allen diesen Ländern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Landessprache und die Dialekte sprechen und uns begleiten. Also das Problem haben wir bei der ARD nicht, dass wir dann irgendwo mit Englisch uns in der bulgarischen, auf dem bulgarischen Land durchschlagen müssen. Ja, dann lacht mich die Kollegin aus und sagt, wieso Ticket? Halt deine EC-Karte hier an das Dings ran und du gehst durch die Sperre und im nächsten Moment waren 61 Cent umgerechnet abgebucht. Wir können von diesen Ländern, von Mobilfunknetz und so weiter mal ganz abgesehen auch was lernen. Nur runtergucken ist sehr deutsch.
Ja, da sagen Sie was ganz Richtiges. Also man denkt ja immer hier, die Länder da unten, die sind alle arm und wir bezahlen die wahrscheinlich auch noch und dass vermeintlich die Menschen dort auch ungebildet seien. Aber ich sehe das auch. Ich meine, ich fahre jedes Jahr teilweise mehrfach nach Bulgarien. Ich habe ja Verwandtschaft, ich habe viele Freunde. Ich habe dort auch schon längere Zeit gelebt. Ich habe dort Konzerte gegeben. Also ich kenne mich vor allem in Sofia gut aus. Ich kenne auch Plovdiv und natürlich gibt es viele Dinge, die infrastrukturell dort noch nicht so gut laufen, aber in mancher Hinsicht, wenn man jetzt zum Beispiel die WLAN-Abdeckung betrachtet, da haben wir in unserem Dorf, wenn wir da sind im Sommer, in den Bergen besseres Netz als irgendwie in Brandenburg, wenn man aus Berlin rausfährt. Und die Bulgaren, die lachen sich tot, wenn sie das hören, dass wir hier in Deutschland solche Internetprobleme haben. Da wird schon viel auch gemacht, weil die Menschen in Bulgarien das gewohnt sind, dass man sich sozusagen selber hilft oder spontan gute, schnelle Lösungen findet. Das war auch in der Pandemiezeit, weiß ich, in den Schulen so. Da hatte jede Schule gleich mehrere Administratoren, also teilweise Eltern, die Programmierer sind oder so. Die haben dafür gesorgt, dass in den Schulen sofort Online-Unterricht stattfinden kann. Davon konnte man hier in Deutschland nur träumen. Und deshalb verstehe ich halt immer nicht so diese Einstellung von wegen da unten, die armen Schlucker da und die haben, sind irgendwie so, wie sagt man, Hinterwäldler oder so. Und wir bezahlen das auch noch alles, aber das stimmt halt so nicht. Und es liegt schon auch an der Berichterstattung, weil, oder beziehungsweise an dem Fakt, dass sie in Wien für 12 südosteuropäische oder osteuropäische Länder zuständig sind. Warum gibt es nicht mehr Korrespondenten, zum Beispiel in Belgrad oder in Bukarest oder in Sofia oder das ist schon so ein Mangel, da weiß ich gar nicht, warum ist das so? Ich meine, es ist so eben mit vielen Sprachen, es ist schwierig und Dialekten und Minderheiten und so weiter. Warum gibt es nicht mehr Korrespondenten?
Also um die letzten Punkte zu beantworten, wir sind zu fünft, Wien ist zentral ganz gut vernetzt, wir können gut reisen, wir haben aber in jedem dieser Länder haben wir Mitarbeiter, insgesamt 14 Mitarbeiter in den 11 Ländern, wenn man Österreich jetzt mal weglässt, weil das machen wir selber, die dort als Journalistinnen und Journalisten arbeiten, uns täglich berichten, auch schneller sein können, als wir dorthin fliegen können, wenn irgendwas ist, uns aber auch begleiten, die Ortskenntnis haben, die Sprachkenntnis haben, teilweise mehrere Sprachen auch sprechen, in mehreren Ländern für uns unterwegs sind, es ist ja alles nah beieinander, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und so weiter. Wir haben ein Büro noch, das wir auch manchmal bespielen mit einem Korrespondenten, der dann dort auch übernachten und arbeiten kann in Belgrad. Wir haben 2 feste Mitarbeiter, einen Kameramann und einen Journalisten immer in Belgrad. Also da sind wir ganz, ganz gut vernetzt. Was die Berichterstattung angeht, hätte ich jetzt mal eine Rückfrage. Sie haben Bulgarien so schön erklärt, dass es da viel Positives gibt und die Leute sich gerne selber helfen. Auf der anderen Seite ist nicht alles da so richtig wirklich in Ordnung. Korruption ist ein Thema. Da gab es diese berühmte Aktion, alle Menschen haben wie verrückte Joghurtbecher und Deckel gesammelt. Da kam jemand mal drauf, weil Babys gestorben sind, weil Brutkästen fehlten, weil das staatliche Gesundheitssystem nicht in der Lage war, die Brutkästen herzuschaffen. Also hat jemand mit dieser Sammelaktion angefangen und dadurch wurden die Brutkästen dann gekauft und in die Krankenhäuser gebracht. Eine tolle, positive Geschichte. Hintergrund ist aber, wenn ich mit einer jungen Frau in Sofia drüber habe ich gesprochen, sagt sie, ja, ist aber reine Notwehr. Alles, was du aus dem öffentlichen Dienst haben willst, was eine gewisse Selbstverständlichkeit hat in Deutschland, was ich erwarten kann, funktioniert hier einfach nicht. Das müssen die Leute selber organisieren. Wenn sie es organisieren, ist es okay. Also eine sehr zwiespältige Geschichte. Einerseits ein bürgerschaftliches Engagement, toll. Und der Grund dafür ist natürlich bitter. Was mache ich jetzt?
Ja, das ist klar. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wenig Vertrauen in die Regierung besteht und auch noch aus geschichtlichen Gründen, weil Bulgarien früher kommunistisch war, man sich eigentlich immer irgendwie selber helfen musste und improvisieren musste. Also das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Es gibt riesige Probleme in Bulgarien und ich will gar nicht das Thema Politik öffnen, weil das ist so kompliziert. Und
wir haben
natürlich
keine
gibt
wirkliche
es
Regierung, das können wir ausklammern, bis es eine gibt.
Ja,
einverstanden.
Eben.
Ich glaube, Herr Fichtel wollte auch so ein bisschen auf die Frage hinaus, wie positiv stelle ich es jetzt dar? Ne? Ist das jetzt eine positive Geschichte, die ich irgendwie, ich sag mal, den Redaktionen als ein positives Stück verkaufen kann? Oder stelle ich jetzt den Hintergrund in den Vordergrund? Das ist ja eigentlich...
Aber sollte man nicht beides tun?
Das ist halt eine Geschichte.
Wie die meisten Geschichten dieser Welt sind sie ambivalent. Es gibt doch selten die Geschichte, die jetzt nur positiv oder nur negativ ist. Gibt es natürlich auch. Aber in dem Fall ist es ja, glaube ich, eine Geschichte, die ganz gut auch die Widersprüchlichkeit, auch die Zwiespälte, die es hier gibt in diesen Ländern, die, und das dürfen wir nicht vergessen, vor einer Generation, mit Ausnahme Griechenlands, alle noch kommunistische Diktaturen waren und wo die Ökonomien im Grunde genommen in den frühen 90er Jahren überall völlig kollabiert sind. Also wir haben uns hierzulande in den letzten Jahren bei Inflationsraten von 7-8% wurden wir schon ganz nervös. Bulgarien hatte Mitte der 90er Jahre mehr als 100% monatlich Inflationsrate. Also das ist so ein Ausgangspunkt und dass natürlich da heute vieles auch quasi Notlösungen waren, die man mal entwickelt hat, weil es keinen funktionsfähigen Staat gab, ist natürlich richtig, aber eben auch mit einer gewissen Ambivalenz. Also ich würde da gar nicht sagen, man muss entweder das eine oder das andere im Vordergrund rücken, sondern hat wirklich auch die Vielfalt der Perspektiven.
Da hat mir
betonen.
Der österreichische Außenminister Scheinberg gestern gefallen, der beim Thema Balkan die Stirn in Falten zog, auf die Decke guckte und sagte, oh Gott, 500 shades of grey, 500 Schattierungen von grau, hellgrau bis dunkelgrau, aber genau das lieben wir eigentlich auch am Balkan.
Herr Fichtel, Sie haben jetzt positive Berichterstattung schon mal erwähnt. Können Sie uns da einmal mitnehmen, wie das so ist im typischen Korrespondentenleben? Wie sehr muss man da kämpfen, in Anführungsstrichen, dass die eigenen Beiträge auch genommen werden? Oder sind das jetzt auch Aufträge, die Sie da bekommen von den Sendern der ARD? Wie läuft das so ab?
Also zur Hälfte kommen wir selber auf Ideen und wissen aber auch Termine, die anstehen. Das wollen alle haben. EU-Ratspräsidentschaft, gab es große Features vor der Europawahl. Der Rechtsruck in Europa war Thema und so. Da sind wir unterwegs, bieten das proaktiv an und merken dann schon, das wird gesendet, gespielt und gewollt. Da geht es dann nur noch um die Frage, dürfen es 24 Minuten sein? Nein, lieber 18. Der Deutschlandfunk hat auch ein paar Sonderformate. 1,30 bitte für die Frühmagazine, die großen Frühmagazine dann 3,30 und dann konfektionieren wir das so. Wenn Spezialsendungen da sind, wird auch bei uns bestellt. Wir kommen dann zum Teil auch auf Ideen, auf die wir vorher nicht kamen und planen das dann bei unseren Reisen mit ein. Ich möchte da insbesondere die jungen Programme loben. Von wegen 1,30 und die Jungen hätten keine Zeit, sich was Längeres anzuhören. Ich merke, Deutschlandfunk Nova gehört dazu, da ist eine neue Generation von Moderatorinnen, Moderatoren, Redakteurinnen, Redakteuren da, die haben Migrationshintergrund, die kennen die Länder, über die wir berichten, in denen ich persönlich nicht aufgewachsen bin, was ich mir erarbeiten musste und wo die aber genau wissen, was da gerade los ist. Die sind da in den Ferien bei ihren Familien, die es da vielleicht noch gibt und die wollen sehr genau sehr spezielle Sachen, auch gerade was Kultur angeht, Filmfestspiele, Sarajevo, kleinere Festivals, Künstler, was sich da tut. Die wollen das auch gern oft im Gespräch haben, was dann so 6-7 Minuten Gespräche auch manchmal werden, die eine echte Herausforderung sind für uns, weil wir können da nicht irgendwas erzählen, wie vor 40 Jahren Berichterstattung aus den USA. Wir erklären euch mal das Land von Grund auf. Die wissen schon gut Bescheid, fragen sehr gezielt und sie interessieren sich für solche Themen. Das ist wirklich sehr schön und macht dann doch bedeutend mehr Spaß als diese Corrie-Ketten.
Frau Roth, Sie sind ja selber Deutsch-Bulgarin, selber häufiger in der Region. Wäre das eine Methode, einfach mal mehr mit Menschen sprechen, mehr Menschen im Journalismus haben, die aus der Region kommen und dann auch darüber berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch wichtig, junge Leute zu erreichen, weil man muss schon sagen, also ich höre Deutschlandfunk immer und ich informiere mich auch. Ich gucke hier Deutsche Welle online und die Presseschau der Südosteuropa-Gesellschaft zum Beispiel. Da sind viele Links zu Artikeln, die in der letzten Woche erschienen sind über südosteuropäische Themen. Aber das ist halt schon sehr speziell für Menschen, die wirklich auch ein Interesse haben und danach suchen und auch wissen, wo sie suchen müssen. Aber wie erreicht man sozusagen den Mainstream und auch junge Leute? Das müssen jetzt nicht immer total hippe Themen sein, aber natürlich gibt es auch aus dem Musikbereich oder vielleicht auch aus dem kulinarischen Bereich. Es gibt viele tolle Weine, die inzwischen in Bulgarien hergestellt werden, die man hier nicht kaufen kann oder andere Dinge, ja. Wenn man Formate hat, auch in Podcast, da gibt es einen, der heißt Baller Baller Balkan, das ist halt vor allem über jetzt Ex-Jugoslawien, den höre ich mir ab und zu an. Aber wenn man den Mainstream erreicht, also Leute, die eigentlich gar nichts mit Südosteuropa zu tun haben, aber einfach das interessant finden, so wie ich mir auch mal gerne eine Reportage über, was weiß ich, Sizilien anhöre und was da irgendwer kocht oder so, das wäre natürlich toll. Da will ich jetzt noch was anderes dazu anmerken, weil es ja auch darum geht, wie kann man das Bild etwas verändern. Mein Mann und ich, wir haben angefangen, einen Dokumentarfilm zu drehen, das ist schon etwas länger her, weil wir eben uns gedacht haben, diese einseitige Berichterstattung über, die ja spätestens mit Horst Seehofers Spruch angefangen hat, da mit den Rumänen und den Bulgaren, die alle in die sozialen Systeme hier in Deutschland kommen und sozusagen hier uns das Geld wegnehmen. Dem wollten wir was entgegensetzen und haben angefangen, einen Dokumentarfilm zu drehen über eine Musikschule, die sehr berühmt ist in Bulgarien, in der Volksmusik unterrichtet wird, also from the scratch sozusagen. Das ist eine Art Musikinternat in den Bergen, das ist sehr berühmt. Und jetzt nicht, weil wir unbedingt so viel über die bulgarische Volksmusik und Folklore berichten wollten, die natürlich auch einzigartig und schön ist, sondern weil wir selber Musiker sind und dort sozusagen filmen wollten, wie geht es den Schülern, die irgendwann ja auch als Musiker arbeiten werden, wie stellen die sich das vor, davon zu leben und mit dieser Musik. Der Film ist noch nicht fertig, wir sitzen immer noch dran, wir haben nicht immer Zeit neben der Arbeit daran zu schneiden. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass wenn wir zum Beispiel diesen Film fertigstellen, dass der dann auch gezeigt wird und Interesse einfach weckt.
Herr Brunnbauer, wenn Sie mal nochmal so auf die Berichterstattung über Südosteuropa gucken, vielleicht auch darauf, wie wir eben, Frau Roth hat ja gerade schon den konstruktiven Bogen geschlagen. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollten Medien konstruktiv vielleicht auch Richtung Südosteuropa gucken, um das Bild, na, um vielleicht ein realistischeres Bild, es muss ja gar kein positiveres, einfach ein realistischeres Bild darzustellen?
Naja, ich glaube, konstruktiv blicken Sie ja, also wenn wir gerade jetzt über öffentlich-rechtliches Radio, Fernsehen sprechen wir jetzt einfach zu wenig. Ich habe jetzt auch nicht das Patentrezept. Ich würde mir halt so generell wünschen, was ARD und ZDF anbelangt, vielleicht mal eine Rosemunde-Pilcher-Verfilmung weniger oder einen ZDF-Sommergarten weniger und dafür ein bisschen mehr qualitätsvolle Berichterstattung zu Themen, die man auch einem breiteren Publikum auch zumuten kann und wirklich auch internationalere Berichterstattung in den zentralen Nachrichtensendungen. Also daran hapert es. Wirklich, also die Gewichtung, mit der öfter in Redaktionen entschieden wird, warum etwas, was man jetzt als Außenstehende eher als von provinzpolitischer Bedeutung wahrnehmend ansehen würde, höher gewichtet wird als durchaus auch für die internationale Politik wichtige Entwicklungen auch im südöstlichen und östlichen Europa, das hinterlässt mich auch manchmal ratlos. Ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist und wo ich auch verstehe, dass das für die Berichterstattung über die Region wahrscheinlich auch ein Problem ist, aber gleichzeitig eigentlich auch eine besondere Verantwortung für die Berichterstattung über die Region auch mit sich bringt, ist die Tatsache, dass in südöstlichen Europa es kaum noch Qualitätsmedien gibt. Insofern, manchmal ist man tatsächlich eher auf internationale Medien angewiesen, um gute Analysen über Entwicklungen in der Region zu lesen, weil es kaum noch Qualitätsmedien, vor allem keine Printmedien, die dieses Prädikat verdienen würden, in der Region gibt. Die öffentlichen Fernsehanstalten sind je nach politischer Einflussnahme noch okay, manche aber eben auch nur mehr Propagandaeinrichtungen. Und ich würde mal vermuten, dass das journalistische Arbeiten auch schwieriger macht, wenn man eigentlich sich gar nicht mehr so einfach und gut und kompetent informieren kann, einmal was in dem Land vor sich geht, weil es an guten Medien fehlt. So dieses Format auch der längeren Reportage, das ist eigentlich in Südosteuropa ausgestorben. Die politischen Entwicklungen in der Region sind manchmal wirklich eine Blackbox für den Außenstehenden, weil es keine ordentliche Berichterstattung gibt. Und umgekehrt wäre es wiederum auch für die Länder in der Region dann wiederum natürlich auch gut und wichtig, was partiell ja auch noch angeboten wird, wenn sie auch über internationale Medien, so auch deutsche, mit Deutsche Welle zum Beispiel ist hier zu erwähnen, die, glaube ich, teilweise eine wichtige Rolle spielt für die Berichterstattung in diesen Ländern als über diese Länder in Deutschland. Also dass diese Kommunikation zwischen Qualitätsmedien im Land und Qualitätsmedien von außerhalb, die über diese Länder berichten würden, die scheint es nicht zu geben, weil es einfach kaum noch qualitätsvolle Medien in Südosteuropa gibt.
Herr Fichtel, inwiefern ist das ein Problem auch dann für die eigene Berichterstattung?
Ich glaube, das ist ein sehr großes Problem für die Medien, sage ich jetzt mal so pauschal. Es gibt aber auch ein Rezept dagegen, das wir anwenden. Wir verlassen uns auf diese Medien nicht. Also man wird da mal auf Themen hingewiesen. Wenn die serbischen Zeitung am Tag 1 des Krieges Russlands gegen die Ukraine schreibt, Ukraine greift Russland an, wird das ein Thema, lief in medias res. Aber das sind natürlich keine verlässlichen Quellen für uns. Deshalb haben wir in jedem Land eigene Mitarbeiter, die zum Teil auch für Medien dort arbeiten oder für andere ausländische Medien, die uns informieren. Und wenn Alexander Vucic, der serbische Präsident, oder Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, die nutzen viel Social Media für Informationen, um was rauszugeben. Das nehmen wir zur Kenntnis und fangen dann an zu recherchieren und fragen unsere Mitarbeiter dann, was davon zu halten ist. Also das Rezept heißt Präsenz in der Region. Kostet Geld, ist wichtig. Mich bedrücken manche Ideen aus der Medienpolitik, die dann sagen, na, ihr könnt auch stationiert sein in München oder so. Der sogenannte Helikopterjournalismus. Wenn was ist, wenn die Menschen interessiert sind, wenn es brennt, wenn Krieg ausbricht, dann könnt ihr, ihr habt ja die Experten, dann auch hinfliegen. Nein, halte ich für völlig fatal für so ein Land, das wie Deutschland, das auch vernetzt ist und so international aufgestellt ist und ja auch mitten in der Region und diese vielen Beziehungen hat, auch nach Südosteuropa. Ich habe selber gemerkt, im ersten halben Jahr, wenn man hier anfängt zu arbeiten, muss man sich erstmal einarbeiten und hat sich viel gelesen, hat sich super vorbereitet und ist trotzdem noch so ein bisschen so ein Ahnungsloser. Und man muss präsent sein hier, unterwegs sein, mit den Menschen dort reden, mit den Mitarbeitern, die uns begleiten und übersetzen und uns die Türen aufschließen, auch zu den Herzen und zu den Mündern der Menschen, um sich reinzuarbeiten, um zu erfüllen, wie die Stimmung ist. Also sich nur auf Medien und so zu verlassen, geht in dem Berichtsgebiet sowieso überhaupt nicht. Wir sind manchmal und kriegen manchmal Kritik, dann auch, dass wir manchmal zu langsam sind und das war vor eineinhalb Jahren im Nordkosovo, keinen Krieg ausgerufen haben und nicht mit dem Helikopter los sind, weil unsere Mitarbeiter sagten, und wir haben im Pristina und in Belgrad gute Mitarbeiter, die das von beiden Seiten sehen, nein, da zündelt ein uns persönlich bekannter Vucic nahestehender Abgeordneter, schreibt von Krieg in Social Media. Viele Nachrichtenagenturen haben es zitiert. Alle Nachrichtenagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, waren in heller Aufregung. Es war wie immer Sonntagnacht und wir haben gesagt, das schauen wir uns erstmal an. Ja, es fielen Schüsse, es waren Alarmsirenen. Vucic ist demonstrativ ins Verteidigungsministerium gefahren und am nächsten Morgen war alles vorbei. Also diese Präsenz im Land und diese Kenntnis und die Verwurzeltheit, um die wir uns bemühen, hilft uns auch, uns vor Fake News zu bewahren. Und wie Herr Brunbauer sagt, die Medien in diesen Ländern sind in der Regel keine Quellen.
Jetzt sind wir doch noch an den Punkt gekommen. Auslandsberichterstattung, wichtig, aber teuer. Immer wenn wir über Auslandsberichterstattung sprechen, kommen wir irgendwann an diesen Punkt. Sie haben schon gesagt, warum es sein Geld wert ist, Herr Fichtel. Aber nichtsdestotrotz vielleicht noch kurz die Frage. Es wäre ja auch schön, jetzt plakativ, provokant formuliert, wenn es dann Menschen auch noch interessiert und sie bereit wären, Geld zu zahlen. Das scheint ja oft leider nicht der Fall zu sein.
Ich hätte noch eine Rückfrage vielleicht an Frau Roth. Wie erreichen wir sie denn? Also wir machen Radio, Sie hören den Deutschlandfunk, das ist eher so was Klassisches. Wir machen Instagram, TikTok, wir machen Fernsehen. Wir überlegen uns selber, wie wir die Menschen am besten dann noch erreichen. Da bin ich für sachdienliche Hinweise total dankbar.
Also ich bin jetzt nicht das Maß aller Dinge. Also ich habe schon lange keinen Fernseher mehr, deshalb läuft bei mir das meiste übers Internet, über Podcasts, irgendwelche Radiosendungen. Ich bin jetzt nicht auf TikTok oder so unterwegs und ich glaube, das ist
auch
kein
Zufall. Aber ich nehme Podcasts mit.
Ja, Podcast ist wichtig, auf jeden Fall.
Ja, machen wir verstärkt. 11KM, tagesschau.de oder Deutschlandfunk, Hintergrund, gerne.
Und sowas finde ich dann auch und ich leite das auch immer an meine Schwester weiter, an meine Eltern. Wenn irgendjemand von uns jetzt aus der Familie oder Freunden was Interessantes mitkriegt, dann wird das sofort rumgeschickt, weil wir uns da doch noch irgendwie freuen. Und ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen das Ganze übertragen, was sozusagen diese Berichterstattung, die vielleicht nicht so ankommt oder die, wenn sie vorhanden ist, nicht so alle Menschen erreicht, was die hier in Deutschland vielleicht auch mit den Leuten macht. Also nur als Beispiel, bestimmt kennen viele Deutsche, irgendwelche haben griechische, italienische, türkische Nachbarn und sind dann vielleicht auch schon mal in Griechenland, Italien oder in der Türkei gewesen. Da ist sozusagen irgendwie so eine Verbindung. Und ich finde es halt seltsam, es gibt hier viele Menschen vom Balkan, die hier leben, die sich auch sehr hier angepasst haben, wo dann aber immer nicht so diese Verbindung gemacht wird, ach, dann könnte ich ja mal denjenigen fragen, wie ist es denn in Serbien oder in Kroatien? Okay, Kroatien ist jetzt gerade sehr beliebt, das wurde jetzt von den Deutschen sozusagen entdeckt. Oder in Bulgarien, kannst du was erzählen? Ich würde da gerne mal hinfahren und so. Das gibt es irgendwie nicht so. Das ist immer noch so ein blinder Fleck. Deshalb hatte ich mir halt gedacht, jetzt mal abgesehen von der Berichterstattung, oder vielleicht könnte man mal darüber was machen, warum eigentlich nicht mehr Schulen so einen Kulturaustausch in Form von Klassenfahrten, ob das jetzt Bukarest ist oder ob das Split ist oder Novi Sad oder Sofia oder Plovdiv, ist ja egal, dass man nicht immer nur Klassenfahrten nach London, nach Paris und nach Rom macht und nach Barcelona oder Madrid, sondern dass das ganz normal ist, dass man einfach auch mal nach Warschau, Prag, je nachdem wie viel Geld da ist und wie weit man fährt oder fliegt mit den Klassen, einfach um auch dieses Bewusstsein zu schaffen, weil nach wie vor ist in den Schulen die Betonung, auch was die Sprachauswahl betrifft, sehr westlich orientiert. Natürlich ist Englisch primär wichtig, das ist klar. Aber warum fahren die Klassen nicht auch in andere Länder? Und da könnte man ja auch mal was darüber bringen.
Ich denke, da hat Frau Roth ganz recht. Und dieser Austausch gerade für junge Menschen ist enorm wichtig. Wir machen das an unserer Universität in Regensburg seit vielen Jahren. Exkursionen nach Südosteuropa, oftmals Studentinnen, die überhaupt keine eigene Erfahrung hatten, teilweise mit wenig Vorwissen, vielleicht auch durchaus mit falschen Vorstellungen, was die Gefährlichkeit von Reisen in die Region anbelangt. Und eigentlich alle kommen sehr begeistert zurück. Und so ganz generell, was mir eben fehlt, und das ist vielleicht ein Teil des Gesamtkomplexes, ist eine auch stärkere Anerkennungskultur gegenüber den Migranten, Migrantinnen aus der Region. Und eben auch Institutionen von Medien bis Politik, aber auch Universitäten, die irgendwie die Diversität des Landes widerspiegeln. Und zu der Diversität gehören eben auch Menschen mit südosteuropäischem Hintergrund und die auch noch viel zu wenig irgendwie präsent sind und deren Stimmen zu wenig gehört werden. Aber da sind wir dann schon eher bei einer Debatte über Integration und Migration als über Medien per se.
Ja, da sind wir dann bei dem Punkt, alles hängt mit allem zusammen, auch wenn es weh tut. Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Frau Roth, ich würde noch kurz eine Abschlussfrage Ihnen stellen, und zwar, was nehmen Sie mit aus der Runde?
Uff, schwer zu sagen. Also ich sehe, es gibt sehr kompetente Medienberichterstattung, bloß ist die halt leider nicht so sichtbar für den Mainstream, wenn man sich jetzt so speziell interessiert, also wenn man so schon interessiert ist, dann kann man Beiträge finden. Vielleicht decken die nicht alles so gut ab, aber es ist halt trotzdem schwierig, in den Mainstream-Medien da etwas mehr Präsenz aus dieser Region zu erfahren. Und da finde ich, muss nach wie vor daran gearbeitet werden.
Schauen deutsche Medien zu wenig nach Südosteuropa? Da haben wir heute drüber gesprochen mit dem Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, Wolfgang Fichtel, mit dem wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg, Ulf Brunbauer. Und das Thema mitgebracht hat uns Hörerin Verena Roth. Vielen Dank dafür. Und falls auch Sie ein Medienthema haben, über das wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann gerne immer her damit an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Alle Folgen nochmal zum Nachhören gibt es in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Sascha Warnthöfer. Tschüss.